Stimmungskiller vom Dienst vor, nach dieser schönen Musik, dass ihr dann mich anhören sollt, müsst. Und mein Thema, es ist ja schon so angeklungen, das ist ja so ein bisschen anstößig, insbesondere für euch als bibelkundige Gemeinde. Ich hatte das ja überschrieben, die heiligen drei Könige. Dann werden manch einem vielleicht die Fußnägel schon gekräuselt sein und sagte, kennt ihr sich denn gar nicht aus? Von den heiligen drei Königen steht doch so gar nichts in der Bibel drin. In der Überschrift hat er schon drei Fehler. Nein, und den müssen wir jetzt noch anhören. Spurgeon hat ja mal gesagt, wenn man so eine schlechte Predigt anhören muss, dann denkt dran, ihr müsst schon für eure Sünden büßen. Aber wir haben ja zum Glück Vergebung bekommen. Also ist es nicht so schlimm. Also drei inhaltliche Fehler. Bei uns kommen sie ja noch rum, die heiligen drei Könige, und ich darf da auch was geben. So ist das nicht für die Kinder. Und dann wird ja an die Tür oder an Pfosten oder wie nennt man das nochmal, gemalt, Gott segnet dieses Haus in Lateinisch, aber ich bin kein Lateiner, deshalb weiß es nur, dass Gott segne dieses Haus. Bitte? Und Jahrestag kommt dabei. Jahrestag. Und dann hätte.
Wo das fünfmal steht.
Ah! Was ich noch alles lernen kann hier, ne? In mein Alter. Ja. Aber, wie das auf Neudeutsch heißt, Gemach. Ich komme noch darauf zurück. Also, in der Bibel steht nichts von drei heiligen Königen. Mann, wer das auch immer ist, schloss aber damals aus den drei Geschenken daraus, dass es Könige wohl gewesen sein müssen, denn das waren ganz wertvolle Geschenke, die sie Jesus mitgebracht hatten. Und das konnten deshalb nur Könige sein. Im dritten Jahrhundert hat Tertullian, das war ein römischer Kaiser, hat die Weisen dann zu Königen gemacht. Und im sechsten Jahrhundert bekamen sie auch ihren Namen. Kennt ihr alle, ne? Ja, ich sage es nochmal in laut. Kaspar, Melchior und sehr gut. Ich wollte euch ja nur testen. Ich habe das zwar hier stehen, ich könnte das auch lesen, aber ich wusste immer genau, wo ich das geschrieben hatte. Also, und im 8. Jahrhundert hat man die Gebeine als Reliquien, bin ich schon wieder falsch, nach Köln gebracht, im Kölner Dom. Also, wer die mal besuchen will, muss mal zum Kölner Dom denn gehen. Ob die das sind, weiß man nicht so genau, aber ihr wisst es auch nicht. Aber da werden sie wenigstens verehrt. Aber bevor ihr jetzt auf heißen Kohlen sitzt und sagt, nun fang mal richtig biblisch an, lese ich euch mal den Bibeltext, der dem zugrunde liegt. Jesus wurde, jetzt Matthäus 2, Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren zur Zeit, als König Herodes das Land regierte. Bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem. Diese Information bringt ja schon etwas, es waren Sterndeuter. Luther übersetzt es waren Weise. Das im Griechischen übersetzte Wort Magoi bezeichnet zunächst mal Mitglieder einer persischen Priesterkaste, die sich mit Sternkunde und Astrologie befassten. Sie wirkten als Berater von Königen, Fürsten und reichen Leuten. Und sie wohnten in Mesopotamien, also Babylon, in dem heutigen Iran. Wir kennen aus der Bibel auch den Ort Ur in Chaldäa. Von dort kam nämlich richtig Abraham her. Und Jona, der Prophet, musste in die heidnische Stadt Ninive gehen und Gericht ankündigen. Anmerkung, ich habe darüber mal eine Predigt gehört, das ist die kürzeste Bußpredigt in der Bibel. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute zu Ninive an Gott und taten Buße. Unwahrscheinlich, was da erreicht wurde, was Gott gewirkt hat. Ein Satz und die Stadt tut Buße. Aber kehren wir jetzt zurück. In Mesopotamien war vor 3000 Jahren die Wiege der Zivilisation gewesen. Man erfand das Rad, war führend in den Wissenschaften der Mathematik. Du weißt das ja, du hast ja auch von ihm gelernt oder einem da. Mathematik, Physik, Astronomie und Astrologie. Nomi ist das Erforschen und Astrologie das Deuten der Sterne. Also, unsere Horoskope haben ihren Ursprung wohl auch aus Babylon. Also, und wenn es hier heißt, die Magier, das waren also gelehrte Leute, die sich mit Astronomie, also Sternenkunde, als auch mit der Astrologie, der Deutung und Schätzung der Einflüsse der Sterne auf den Menschen zogen. Kritische Bibelleser und die schlauen Professoren, die fragen ja alle, stimmt das denn alles so? Aber fragen wir uns mal nüchtern als Faktencheck, woher wussten oder konnten sie ahnen, dass der König der Juden in Bethlehem geboren würde? Woher hatten sie in Babylon diese Information? Zwei Fakten führen zur Entschlüsselung des Rätsels. Im Jahre 597 vor Christus überfiel Nebukadnezar Juda, also den Südstaat von Israel, und führte insbesondere die Elite außerhalb des Landes zu ihm als Gefangene nach Babylon. 60 Jahre regierte Nebukadnezar, bis der Perserkönig Kyros die Macht übernahm. Die Exulanten in Babylon aber hatten unter Nebukadnezar viel Freiheiten. Sie konnten sogar Synagogen bauen und manche gebildeten Juden machten am Hofe Nebukadnezars Karriere. Zum Beispiel richtig, Daniel war an dem Hofe gewesen. Ich habe zu meinen Kindern früher immer gesagt, von Daniel lesen wir nichts Schlechtes in der Bibel. Ich habe nichts gefunden. Während man ja sonst von den Leuten, die Gott gebraucht hat, von den Erzvätern, das waren ja auch Erzgauner, und da hält man im Kopf manches nicht aus, welche Leute Gott so gebraucht hat. Aber Daniel war vorbildlich. Aber hier kamen praktisch in Babylon zwei Kulturen zusammen, die sich aber gegenseitig befruchteten. Jeder hatte einen Vorteil davon. Die Juden konnten ihren Glauben leben. Und ich lese euch mal etwas, was in der Verbannung geschrieben wurde, denn sie hatten immer noch Sehnsucht, die Juden, nach Jerusalem, der Stadt, wo sich Gott offenbart. An den Flüssen, Psalm 137, an den Flüssen zu Babylon saßen wir und weinten. Jedes Mal nämlich, wenn wir an Zion gedachten, Jerusalem, Unsere Harfen hingen dort an den Weiden. Wir mochten einfach nicht mehr spielen. Doch die Feinde, die uns unterdrückten, die uns verschleppt hatten aus der Heimat, verlangten von uns auch noch Jubellieder. Singt uns ein Lied vom Zion, sagten sie. Fern vom Tempel, einem fremden Land, da können wir keine Lieder singen dem Herrn zum Preis. Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll mir die rechte Hand verdorren, die Zunge soll mir am Gaumen festwachsen, wenn ich aufhöre, an dich zu denken, wenn ich irgendetwas lieber habe als dich. Lieber als Jerusalem haben. Soweit die Trauer der Israeliten in der Gefangenschaft. Aber die Juden hatten immer noch eine Hoffnung. Sie erinnerten sich an den Verheißungen des Messias, dem König. Aus dem Stamme David sollte er kommen, aus dem Stamme Jakob. Sie erinnerten sich an Mose. Ich sehe jemanden weiter ferne, heißt es. Noch ist er nicht da, aber ich kann schon erkennen. Ein Stern, 4. Mose 24, 17. Ein Stern steigt auf von den Nachkommen Jakobs, ein Zepter erhebt sich in Israel. In der guten Nachricht heißt es, ein König steigt empor in Israel. Das war eine Verheißung, die die Juden in ihrem Herzen trugen, die sie hatten. Da lebten sie von, es bleibt nicht so, es kommt eine Änderung. Und ein zweites kam noch dazu. Im Jahre 1603 betrachtete Kepler, ein Astronom in Prag und Mathematiker und Theologe, den Sternenhimmel. Da sah er, dass Jupiter und Saturn ganz dicht zusammenkamen auf ihrer Umlaufbahn, sodass es wie ein neuer heller Stern aussah. Man nennt das auch Konjunktion, richtig? Gut. Kepler forschte und rechnete nun, wann diese Konstellation schon vorher gewesen sein konnte. Und er kam auf die Zeit vor Christi Geburt. Hier war es aber noch besonders einmalig. Innerhalb von 3 Monaten kamen Jupiter und Saturn so dicht aneinander, dass sie wie ein Stern aussahen. So eine Konjunktion tritt nur alle 1000 Jahre auf, aber nach dem Aber kommt immer das Wichtigste. Aber zur Zeit Jesu 3-mal. Dieses Ereignis wurde auch von den Babyloniern auf Tontafeln ausgezeichnet und ist heute noch im Britischen Museum in London zu sehen. Da merkt ihr, das überschreitet ja meinen Horizont. Aber man lebt ja immer von anderen auch. Das habe ich natürlich von anderen alles gelesen irgendwo. Er nun meint, ein bisschen Grips daherkommen, ne? Also, der Stern von Bethlehem, das möchte ich aber jetzt sagen, ist kein Märchen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, heißt es in Titus, und ist nützlich zur Lehre, zur Aufdeckung von Schuld, zur Erkenntnis bringen. Also, das waren Wissenschaftler, das waren Astronomen, die das gesehen hatten, aber, jetzt kommt das Geistliche, sie kannten auch die Prophezeiungen. Deshalb machten sich die Magier auf den 700 Kilometer lang entfernten Weg in Richtung Babylon. Denn es galt die Verheißung aus Micha auch, dass Jesus in Bethlehem geboren würde. Und sie kamen jetzt nach Jerusalem und fragten, ich lese wieder Bibeltext Original, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Andere Übersetzungen, wir haben seinen Stern im Osten gesehen. Weiter im Text. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es bei den Propheten geschrieben, Micha, du Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs unbedeutend unter den führenden Städten Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Das ist die Verheißung in Micha schon. Matthäus weiter. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich genau von ihnen sagen, wann sie den Stern gesehen hatten. Dann schickte er sie nach Babylon und sagte, geht, forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit ich auch hingehe und es huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Hoffnung für alle schreibt, da kannte ihre Freude keine Grenzen mehr. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch, Myrrhe als Gaben da. Soweit der biblische Text. Sehen wir uns die Magier mal noch etwas genauer an. Was haben sie nicht alles auf sich genommen? Eine mühsame Reise von 700 Kilometern. Und was erwartet sie da? Ich will nur sagen, Gott steht zu seinem Wort. Die Magier haben geforscht, das waren gelehrte Leute, und haben dann diesen Einblick von Gott bekommen, da muss der Neugeborene König sein. Also mit anderen Worten, das waren keine dummen Leute, das waren auch nicht nur Sterndeuter, sondern Sternerforscher. Viele sagen ja, wenn du in die Kirche gehst, dann musst du an der Garderobe erstmal den Verstand abgeben, denn das kann man ja gar nicht nachvollziehen. Obwohl, da kommen wir jetzt gleich drauf, die Offenbarung Jesu etwas ist, was uns Gott schenken muss. Aber die faustische Frage, ich möchte doch wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält, das sind doch Fragen, die jeder mal so im Leben irgendwann hat und fragt, was ist der Sinn des Lebens? Was soll das Ganze? Was ist mit meiner Schuld? Ist mit diesem Leben hier alles vorbei? Und hier können wir sehen, sie kommen zu diesem Kind und sie wurden hoch erfreut. Der Verstand kann das nicht verstehen. Was haben die Magier denn erwartet? Statt eines Königs ein armseliges Kind in der Krippe, ärmlich, und die Hirten sind dabei, verachtete Job, Berufsstand und ein ärmliches Elternpaar. Alles ganz erbärmlich. Und nun kommt die Offenbarung Gottes. Dann heißt es, sie sahen seine Herrlichkeit. Die sahen doch nur Erbärmlichkeit. Wo ist denn da Herrlichkeit? Aber in Jesus Christus, das ist ja das Geheimnis. Manche sehen nur den guten Menschen drin Und wir erkennen ihn als den Retter, den Heiland, der für unsere Sünden bezahlt hat, der unsere Fragen beantwortet. Es ist ein Geheimnis. Ich weiß. Ihr sagt, alte Leute wiederholen sich immer. Ich tue das aber nochmal, weiß ich trotzdem, das ist ein Geheimnis. Was ist ein Geheimnis? Ein Geheimnis, da ist etwas wahrnehmbar mit unseren fünf Sinnen. Was wir so wahrnehmen können, sehen können. Aber das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist verborgen. Saint-Exupéry sagt in seinem Kleinen Prinzen, nur mit dem Herzen sieht man gut. Es ist ja auch ein Geheimnis, hoffentlich in Geschenken. Man schenkt ja, wenn es gut gemeint ist, nicht das, was man schenkt, sondern was man nicht schenken kann, schenkt man. Ich sage dann noch ein paar Takte zu. Also man will ja mit einem Geschenk, wenn ich einen ein paar Blümchen bringe meiner Frau oder jemand ein Buch schenke, nicht für 5 Euro ein Buch, sondern will sagen, du, ich hab dich lieb, ich bin dir dankbar. Du hast mir sehr geholfen, du bist ein so wertvoller Mensch. Und das Geschenk, was man erfassen kann mit den 5 Sinnen, ist nur das Mittel, das Medium. Und so ist es auch bei Jesus. Sie sahen da das Kind in der Krippe und wurden hoch erfreut. Sie sahen in ihm schon den zukünftigen Heiland der Welt. Mega Freude, Gott ist groß. Und heute ist auch dieses Geheimnis zu ergründen. Wer ist Jesus für uns? Das Kind, das gekommen ist, oder der Heiland der Welt, unser Erretter. Das wünsche ich dir und mir, dass wir wie die Weisen erkennen, Jesus ist der Heiland, der Retter, der Herrscher der Welt, der wiederkommende Herr. Paul Gerhard, ein Mann, der sehr viel Leid erfahren hat, konnte trotzdem dichten, weil er dahinter sah, sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein, denn ich sehe in allen Dingen, wie so gut er es mit mir meint. Oder das Lied, befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, der den Himmel lenkt. Sie wussten, die Magier, das ist der König der Welt. Und dann ist auch etwas, was nicht zu verstehen ist, heißt in der Bibel jetzt wieder, im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzukehren, deshalb wählten sie einen anderen Weg. Sie hatten Jesus erlebt, aber diese Geschichte endet nicht so mit einem Happy End, das war es dann gewesen. Aber wir müssen uns fragen, wie ging das denn weiter? Denn die Geschichte fing ja mit der Geburt Jesu erst an, dass da einer aufstand und Gott verkündigte, das Gottesreich verkündigte, Gott ist da. Und das ist das ja, Gott ist ja so groß, so unsichtbar, wir können ihn gar nicht begreifen, dass er Mensch wurde. Kennt ihr alle von Tolstoi, ich höre gleich auf, die Geschichte, ein alter König, er war müde und sagte, ich habe schon so viel im Leben erlebt, aber Gott habe ich noch nicht gesehen. Ihr Weisen, ihr seid dazu da, zeigt mir, wer Gott ist. Die Weisen waren ratlos. Dann kam ein Hirte vom Feld und sagte, ich kann das, König, guck. Ja, da ist die Sonne, guck hinein. Der König sagt, willst du mich blenden, blind machen? Man kann doch nicht in die Sonne gucken. Da sagte der Hirte, siehst du, mein König, die Sonne ist nur ein winziges Teil der großen Schöpfung Gottes. Gott musst du mit anderen Augen sehen. Dann geht das noch weiter. Was tat Gott? Gott kam, damit wir ihn verstehen können. Er ist ja der ganz andere, mit unseren Sinnen ja gar nicht wahrnehmbar. Deshalb das Geheimnis von der Herrlichkeit in die Niedrigkeit. Damit keiner mehr sagen kann, ja, mich versteht keiner, wie es um mir geht. Doch das Kind in der Krippe versteht dich. Er kennt nämlich alle Minderheiten, alle. Man weiß auch, wie man auf dich herumgetrampelt hat, wie man dir Unrecht getan hat. Er hat alles gesehen und er hat dich im Blick. Das ist dann Weihnachten, dass es hell wird, dass wir Gott erkennen, das Geheimnis Jesu. Nun müssen wir auch sehen, Gott hat eine andere Zeitplanung als wir. Gott ist nicht der Automat, wir beten, dann kommt es. Gott erfüllt nach seinem Zeitplan. Und das Einzige, wenn wir auch um Veränderung beten, habe ich hier mal aufgeschrieben, trifft mich natürlich am härtesten. Den einzigen Menschen, den du ändern kannst, wir fummeln so viel an anderen rum, der müsste so und so sein nach unseren Vorstellungen, das ist ja unmöglich. Den einzigen Menschen, den du ändern kannst, das bist du. Aber dann fragen wir uns noch, ja, was ist denn Gott so ungerecht? Lässt er hier auf der Welt alles zu? Nein, er lässt nicht alles zu. Es gibt eine Zeit, da müssen auch alle Diktatoren, Tyrannen und Mörder sich verantworten vor Gott. Gottes Reich kommt, er kommt wieder. Und die Gemeinde Jesu, du und ich, sagt Schnepel, ein Ausleger, wir müssen den Mut haben, Gemeinde Jesu ist eine Krüppelgarde, hat er mal gesagt. Eine Krüppelgarde. Da sind nicht viel Auserwählte nach dem Fleisch, wie es Paulus ausdrückt, also nach der Herkunft, nach der Ausbildung, sondern die Niedrigen, die hat Gott erwählt. Und man kann sagen, wenn wir in die Geschichte denn von Jesus sehen, er hat ein Herz, nein, er hat eine Schwäche, ist theologisch nicht richtig, für die Schwachen, für die Elenden, für die Kranken. Was ist das für eine Verheißung für dich und mich? Ich kenne euch ja gar nicht so, wie es jetzt für das Jahr, was da kommen wird. Aber eins wissen wir, er hat liebende Augen für dich. Er ist da, erkenne ihn als Heiland, als Erlöser, als der, der dich von Anfang an geliebt hat, vor Grundlegung der Welt, hat uns Gott geliebt und ausersehen. Dieses Wort gilt auch heute noch. Das ist das Geheimnis Jesu. Heute. Amen. Herr Jesus, hab Dank, dass du der Gleiche bist, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Hab Dank, dass du uns kennst, dass du uns lieb hast und dass du sagst, ich bin immer bei dir, alle Zeit bis an der Weltende. So können wir mit Zuversicht in das neue Jahr gehen, weil wir wissen, du gehst mit. Amen.